Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Gut, dass das mal eine zusammengetragen hat. Den Gender Gap gibt's nicht nur bei der Entlohnung, sondern praktisch in jedem Bereich unseres Lebens. Das fängt mit Kinderbüchern an und hört bei der Care-Arbeit noch lange nicht auf. Wer jetzt entnervt den Kopf schüttelt und sagt, nicht schon wieder gendern, dem kann ich versichern, es geht um Fakten und Sie, liebe Männer, haben auch was davon. Mein Gast ist nämlich Alexandra Zykonov, Bestsellerautorin, Journalistin, Feministin, Speakerin, Redakteurin der Zeitschrift Brigitte, mit der wir am Tag der Arbeit nochmal kurz zusammenfassen, was bei der Gleichberechtigung so alles schiefgelaufen ist und warum. Ihr Buch »Was wollt ihr denn noch alles?« heißt im Untertitel »Zahlen, Fakten und Absurditäten über die ach so tolle Gleichberechtigung«. Herzlich willkommen, Frau Zykonov.
Hallo, ich freue mich.
Was ist Ihre Lieblingsstelle, was die Absurditäten der Gleichberechtigung betrifft?
Ich weiß nicht, ob ich da von einer Lieblingsstelle unbedingt sprechen würde. Also ich habe zu sehr vielen Zahlen darin eine Hassliebe, weil ich mich dann immer gefragt habe beim Recherchieren, das ist doch nicht wahr, wo ist die versteckte Kamera, das kann doch jetzt nicht sein. Mhm. Aber ich glaube, die wirklich absurdeste Stelle war eine Studie von vor 3 Jahren im medizinischen Bereich, dass Frauen, die operiert werden müssen, warum auch immer, eine 32% höhere Wahrscheinlichkeit haben, auf dem Operationstisch zu sterben,
wow,
wenn sie von einem männlichen Chirurgen operiert werden und nicht von einer weiblichen Chirurgin. Also 32% höhere Wahrscheinlichkeit zu sterben.
Woran liegt das?
Das hat verschiedenste Gründe. Es kam jetzt lustigerweise jetzt erst wieder vor einer Woche eine Studie raus, die das bestätigt hat im japanischen Raum. Die Studie, die ich meinte, kam aus dem kanadischen Raum. Das liegt an verschiedensten Dingen. Es ist unter anderem auch sowas wie, dass wir immer noch die Anatomie von Frauenkörpern nicht richtig kennen. Dass in den Atlanten, in den Medizinbüchern immer noch teilweise falsche Beschreibungen, falsche Anatomiebeschreibungen oder einfach bestimmte Organe nicht da sind, wo sie sein sollten, falsch dargestellt werden oder einfach verkürzt dargestellt werden. Aber man geht auch davon aus, dass Frauen ja grundsätzlich, die im chirurgischen Raum angekommen sind, in den Operationssälen ja sowieso schon viel, viel weniger vorhanden sind und viel, viel mehr leisten mussten, um da überhaupt erstmal anzukommen. Und man davon ausgeht, dass sie tatsächlich einfach besonnener operieren, besser operieren und wirklich auch Schmerzerfahrungen von Frauen ernster nehmen, als Männer es tun. Es gibt nämlich tatsächlich im Medizinbereich auch sowas wie den Gender Pain Gap, dass nämlich wirklich Schmerz von Frauen eher abgetan wird im Vergleich zu Männern, und den Gender Trust Gap, dass dieser Schmerz, der dann erzählt wird, dass da den Frauen auch weniger Vertrauen entgegengebracht wird, dass sie ihren Schmerz korrekt beschreiben. Und das sind einfach alles so Sachen, die dazu führen, dass solche Statistiken dann das beschreiben, was wir aktuell offenbar erleben im Jahr 2024.
Ein bitteres Beispiel. Meine Lieblingsstelle ist die mit dem Bundeszentralamt für Steuern und der Care-Arbeit.
Ja.
Müssen Sie erzählen.
Ja, ich setze mich viel in meinem Buch damit auseinander, warum wir denn die Erwerbsarbeit bezahlen. Logisch, man geht arbeiten und produziert Dinge oder macht Dinge, Dienstleistungen, für die man Geld bekommt. Aber dann gibt es ja noch die Care-Arbeit neben der Erwerbsarbeit. Und dafür wird aber kein Gehalt ausgezahlt, obwohl meist Frauen ja sozusagen, wenn sie sich der Care-Arbeit widmen, ihre Erwerbsarbeitsstunden reduzieren und automatisch Geld verlieren und dann aber für diese Care-Arbeit zu Hause dann kein Geld bekommen. Das heißt, sie werden abgestraft dafür, dass sie sich um Alte und um Kinder kümmern und so weiter. Und ich setze mich viel damit auseinander, welche Unternehmen dann da vielleicht schon voranschreiten und über irgendwie so Hintertürchen wirklich dazu kommen, mittlerweile Care-Arbeit zu bezahlen, denn diese Unternehmen gibt es. Und eins dieser Beispiele wurde mir dann erzählt von einer Gleichstellungsbeauftragten, die in der Verwaltung arbeitet, im öffentlichen Dienst. Und sie meinte, dass tatsächlich in bestimmten Ämtern bestimmte Mitarbeitende bereits ihre Arbeitsstunden tatsächlich reduzieren dürfen, wenn sie zum Beispiel Angehörige pflegen oder wenn sie Kinder haben. Und diese Arbeitsstunden, die sie dann zu Hause verbringen, kriegen sie aber trotzdem voll bezahlt vom Arbeitgeber. Das fand ich sehr erstaunlich, bis ich dann aber den Haken las. Ich weiß nicht, ob Sie darauf jetzt eingehen wollen.
Pferdefuß, nee.
Genau. Der Haken war nämlich, dass als ich mich erst darüber gefreut habe, dass ja bestimmte Beamte offensichtlich schon Care-Arbeitsstunden bezahlt bekommen, meinte dann die Gleichstellungsbeauftragte, ja, bekommen sie, aber es ist halt leider nur eine Stunde die Woche.
Ja.
Das heißt, wenn man 40
Gut.
Stunden gearbeitet hat, darf man jetzt 39 Stunden arbeiten und die eine Stunde darf man dann nach Hause fahren zu seinen Kindern oder vielleicht der alten Schwiegermama, die man irgendwie noch betreut. Und die eine Stunde pro Woche kriegt man dann bezahlt. Aber ich glaube, jetzt lachen alle, weil was soll man denn in der einen Stunde schon groß leisten?
Dann lassen Sie uns mal von vorne anfangen,
ja.
Denn der Gender Gap geht praktisch im Kindesalter los.
Ja.
Vielleicht nicht gleich in der Wiege, denn wir haben uns die Farben Rosa und Blau für Babys ja doch einigermaßen erfolgreich abgewöhnt, wie mir scheint.
Naja.
Und sind dann regelmäßig erstaunt, wie schnell kleine Mädchen doch wieder auf rosafarbene Mäppchen, Einhörner oder Tütüs abfahren.
Ja.
Ein schönes Beispiel aus Ihrem Buch ist die Analyse der Süddeutschen Zeitung über Kinderbücher.
Ja.
Was besagt die?
Ja, davon gibt es einfach, ne, und ich würde Ihnen auch gar nicht so zustimmen, dass wir Rosa und Hellblau abgeschafft haben. Leider, wenn man jetzt sofort 2024 in einen Spielzeugladen gehen würde, dann sehen wir dort das eine Regal voll mit Rosa und das andere Regal voll mit Blau.
Mhm.
Aber ja, es beginnt tatsächlich schon wirklich mit der Kindheit. Die SZ hat eine groß angelegte Analyse gestartet und in etwa 50.000 Kinderbücher wirklich der letzten Jahrzehnte untersucht. Ich glaube, es waren 70 Jahre. Und sie hat festgestellt und anhand verschiedenster Kriterien, Wortfilter wurden da eingesetzt, um einfach diese Texte durchzuanalysieren. Und man stellte fest, dass Kinderbücher, die explizit Mädchenabenteuer darstellen und Kinderbücher, die explizit Jungsabenteuer darstellen, also mit einem Jungen als Protagonisten und vielleicht eine Jungsgang und dann mit einem Mädchen als Protagonistin und dann eine Mädchengang, dass die Mädchen exorbitant sehr, sehr viel weniger aufregende Abenteuer erleben als Jungs. Also sehr viel weniger gefährlich, viel, viel weniger exotische Länder, viel, viel weniger irgendwelche Abenteuer, die gefährlich sind. Also so zusammengefasst lässt sich das so sagen. Die Jungs erleben in ihren Kinderbüchern irgendwie wilde Abenteuer in Ozeanen hoch auf dem Himalaya mit irgendwelchen Piraten. Und Mädchen erleben Abenteuer auf dem deutschen Kinderbauernhof in den Schulferien.
Ja, nett ausgedrückt.
Ne? Auch Wissen, was vermittelt wird, verschiedene Berufsbilder, auch dass Berufsbilder in Jungsbüchern viel, viel differenzierter, 1000 verschiedene Berufsbilder vorkommen, während es bei den Mädchen klischeehaft dann die Balletttänzerin ist oder die Tierärztin. Und das ist nicht einfach so dahergesagt, sondern es ist wirklich explizit unter 50.000 Büchern untersucht worden. Und das ist schon ein starkes Stück. Und damit beginnen wir schon im Kindesalter, unsere Mädchen einzuschränken in Bezug auf ihren Horizont, den sie ja dann offensichtlich nicht groß erweitern sollten, in Bezug auf Gefahr, in Bezug auf Selbstsicherheit, Selbstwirksamkeit, Abenteuer, die ich erleben kann, die Welt, die ich verändern kann, den Einfluss, den ich nehmen kann. Das alles findet schon im Kindesalter, in den Mädchenkinderbüchern viel, viel weniger statt.
Jetzt leben wir ja schon ziemlich lange in dem Zeitalter der Gleichberechtigung, seit
theoretisch
40 Jahren,
jedenfalls
die wir überblicken können. Das ist mehr als eine Generation. Dazu kommt das Thema Wokeness, die gerade ja sicher im Filmbereich auch Einzug hält. Das heißt, da wird doch bestimmt darauf geachtet, dass es keine Diskriminierung gibt. Hat das nicht Einfluss auf weibliche Rollen in Filmen oder Serien?
Man möchte das gerne meinen. Und diese Diskussion von wegen Wokeness und die Wokeness nimmt Überhand, das spiegelt sich überhaupt nicht wider, wenn man wirklich Daten heranzieht. Also auch da, es gibt neueste Untersuchungen, die zeigen, dass in den aktuellen Blockbustern in Amerika, es gibt Untersuchungen, 100 Blockbuster gerade irgendwie beliebt sind, da stellte man fest, dass Frauen in diesen Blockbustern öfter Pilates machen, als einem Job nachzugehen. Oder es sind Dinge wie, dass Frauen doppelt so oft in Filmen Ziele formulieren, die auf ihr Privatleben einzahlen, während Männer Ziele formulieren in Bezug auf ihre Berufe. Also, dass wir in Filmen Männer sehen, die irgendwie Karriereleitern emporstreben und irgendwie irgendwelche Dinge ausfechten mit ihren Chefs, Kollegen, wie auch immer. Und Frauen formulieren dann in diesen Erzählungen eher Ziele im Privaten. Also sowas wie, wann kommt das nächste Baby? Wann fragt er mich, ob wir ausgehen wollen? Wann stellt er mir den Heiratsantrag? Und auch nicht nur sozusagen in den aktuellen Filmen, sondern auch in Disney-Filmen und auch in vermeintlichen Disney-Filmen, die für Mädchen sind, in Prinzessinnen-Filmen. Auch da gibt es Untersuchungen, die belegen, zum Beispiel der Film Mulan, von diesem Mädchen aus den 90er Jahren, könnte man jetzt sagen, gut, ist 20 Jahre her, aber trotzdem, aus den 90er Jahren, da hat Mulan diese Rolle und ist die Prinzessin und rettet die Welt und trotzdem werden all ihre anderen männlichen Kollegen und Pendants und Freunde und Abenteuerwegbereiter haben viel mehr Sprechanteil. Selbst bei diesen Blockbustern wie Anna und Elsa, Frozen, die wir kennen, zwei Mädchen, zwei Hauptdarstellerinnen. Selbst die haben weniger Redeanteil über die ganzen 2 Stunden Film als die männlichen Nebendarsteller. Wir bringen Mädchen in Kinderbüchern, in aktuellen Disney-Filmen, Blockbustern immer noch bei. Sie erleben weniger Abenteuer, sie formulieren Ziele im Privaten und sie sprechen weniger als die Jungs.
Und dann gibt es ja noch so eine Art Barbie-Effekt, die Puppe mit der unmöglichen Taille, 1959 erfunden, die im vergangenen Jahr ja noch als Filmrekorde feierte, weil man ihr so ein leicht feministisches feministischen Anstrich verpasst hat. Aber unmögliche Körper gibt's auch heute noch, haben sie festgestellt, gerade im Film. Mich interessiert, was hat aber das mit der Frage nach der Führungsverantwortung zu tun?
Ja, das sind alles kleine Tropfen, die dieses große Fass des sogenannten, und auch das ist nicht ein Ausdruck von mir, sondern auch das wird in der Soziologie mittlerweile untersucht, der sogenannte Gender Confidence Gap. Nämlich, dass, also Confidence, Englisch für Selbstbewusstsein, dass wenn wir natürlich von klein auf schon anfangen, Mädchen in Kinderbüchern, in Serien, auch in Kinderserien, immer wieder einzureden, du wirst nicht so tolle irgendwie Dinge erreichen, auch in später in Teenage-Filmen wird es viel mehr darum gehen, wie du auszusehen hast, wie du Jungs zu beeinflussen hast. Und die Körperrollen, von denen sie sprachen, auch darüber gibt es Untersuchungen, dass immer noch in den aktuellsten Kinder-Cartoon-Filmen und Serien, die aktuell über unsere Bildschirme flimmern, jedes zweite Mädchen dort, wirklich jedes zweite, 50%, einen anatomisch unmöglichen Körper hat. Einen Körper, wo die normalen Organe gar keinen Platz haben. Das heißt, das Mädchen, wie wir es dort sehen, was da fröhlich durch die Gegend hüpft, würde im Grunde tot umfallen. Es würde so nicht funktionieren in unserem Leben. Während bei den Jungs das nur bei 6% aller Figuren der Fall ist. Mhm. Das heißt, 94% aller Jungsfiguren werden anatomisch normal dargestellt. Und das führt dazu, dass Mädchen natürlich anfangen, sich zu vergleichen mit diesen Mädchen. Natürlich anfangen, sich mit denen zu identifizieren und dann einfach permanent enttäuscht sind darüber, dass sie so nicht aussehen. Und das sind alles viele kleine Punkte, diese kleinen Enttäuschungen. Das alles führt dazu, dass Mädchen permanent eingeredet wird in ihrem Umfeld, du bist eher die Unwichtigere. Und dann fühlen sich Mädchen permanent weniger selbstbewusst. Und dann wachsen sie mit diesem Ding auf und sehen auch bei Wikipedia kommen Frauen weniger vor. In den Nachrichten kommen Frauen als Expertinnen weniger vor. In den Polit-Talkshows kommen Frauen weniger vor. Auf dem politischen Parkett kommen Frauen weniger vor. In den CEO-Abteilungen kommen Frauen weniger vor. Und das alles, wo sollen die dann ihre Selbstsicherheit nehmen? Das ist sehr schwer, sich davon loszulösen.
Ja, vor allem, weil ja dieser Gender Confidence Gap sich tief in unsere Sprache eingeschrieben hat. Mit schönen Beispielen haben sie das belegt, wie Familienvater oder Powerfrau. Ne? Da wird die Ausnahme klar gemacht.
Genau.
Und das bestimmt natürlich weitestgehend auch sowas wie unser kulturelles Gedächtnis und rettet alte Rollenverständnisse mühelos über die Zeiten.
Ja.
Was für Begriffe, finden Sie, müssten wir aus dem kulturellen Gedächtnis streichen?
Es ist sehr, sehr schwer, weil jetzt natürlich schon wieder die ganzen Gegner kommen und sagen, oh, jetzt wollen die Feministinnen uns auch noch die Sprache verbieten. Ich will es nicht verbieten. Ich würde auch gar nicht sagen, dass wir Dinge irgendwie streichen sollten aus unserem Sprachgebrauch. Ich wäre ja schon sehr, sehr dankbar, wenn wir aber reflektieren würden, wie einseitig unsere Sprache immer noch ist. Also Sie haben es gerade angesprochen, ne? Sowas wie Powerfrau. Das klingt vermeintlich nach einem Kompliment, dass man sagt, sowieso, du bist doch Feministin. Powerfrau ist doch ein super Begriff, müsste doch sozusagen in deinem normalen Habitus vorkommen. Nur wie Sie schon zu Recht sagen, Powerfrau bedeutet, dass man offensichtlich trennt. Es gibt also Powerfrauen, die sind cool und super und retten die Welt. Und dann gibt es Frauen und die sind irgendwie anscheinend schlecht, weil die sind keine Powerfrauen, die retten nicht die Welt. Bei Männern gibt es keinen Begriff Powermann, weil man davon ausgeht, alle Männer sind prinzipiell Powermänner. Und andersherum genauso, es gibt den Begriff Familienvater. Da wird unterstrichen so, oh, er hat nicht nur die Kinder gezeugt, sondern er kümmert sich sogar innerhalb der Familie um sie. Wow, müssen wir unterstreichen, ist offensichtlich was Besonderes. Während es nicht den Begriff Familienmutter gibt, weil man davon ausgeht, okay, jede Mutter ist Familienmutter, sie wird ihre Kinder höchstwahrscheinlich nicht gebären und sie dann sozusagen im Stich lassen, also müssen wir es da nicht unterstreichen. Und dann frage ich mich, okay, aber offensichtlich hat sich unsere Gesellschaft daran gewöhnt, dass es auch Väter gibt, die ihre Kinder im Stich lassen und die sich nicht kümmern. Das wissen die meisten nicht, dass jedes zweite Kind, was Unterhalt kriegen sollte, keinen Unterhalt bekommt, ne? Und weitere Hälfte der Kinder, die Unterhalt kriegen sollte, kriegt zu wenig. Also ich meine damit, wir müssen analysieren, dass wir Sprache immer noch verwenden und damit Klischees immer wieder zementieren. Es gibt das Herrenhaus, das ist super opulent und schön. Und ja, es gibt das Frauenhaus, aber das ist ganz sicher nicht opulent und auch nicht schön. Also ne, es gibt viele solcher Begrifflichkeiten und ich freue mich, wenn Menschen vielleicht nach diesem Interview einfach mal drauf achten und sagen, ah ja, krass, stimmt. Wir haben sehr, sehr viele Begrifflichkeiten, die mit Herrschaft und Herrschen ja auch, ne, in irgendeine bestimmte Richtung konnotieren, aber es gibt kein Frauschen und keine Frauschaft. Warum wohl? Weil es Frauen wahrscheinlich über viele Jahrhunderte verboten wurde, diese Macht an sich zu nehmen.
Sie hören die Kulturfragen im Deutschlandfunk heute mit Alexandra Zykunow anlässlich des Tags der Arbeit zum Thema Gender Gap aller Orten. Frau Zykunow, wir haben gerade sozusagen die symbolische Ebene besprochen. Das könnten wir jetzt fortsetzen, aber ein bisschen läuft uns die Zeit davon mit dem schon von Ihnen genannten Wikipedia, wo Frauen nachweisbar deutlich weniger vorkommen, obwohl sie auch Erfinderinnen, Gründerinnen, Autorinnen waren, deren Ideen dann von Männern gekapert wurden. Wir müssen uns um einen Klassiker kümmern heute, und das ist am 1. Mai natürlich der Gender Pay Gap. Mhm. Der existiert nicht nur für die üblichen Branchen, sagen Sie, sondern für alle Branchen. Das klingt nach einer ziemlichen Zumutung, aber es gibt ja auch noch mehr davon.
Ja, also das ist tatsächlich, ich glaube, mittlerweile gibt es eine Branche, nageln Sie mich jetzt nicht darauf fest, irgendwo in irgendeinem Dienstleistungsbereich gibt es mittlerweile eine einzige Branche, wo Frauen tatsächlich den Gender Pay Gap so nicht mehr haben, wo es ausgeglichen ist. Aber alle anderen Branchen, selbst die, von denen man weiß, dass sie typischerweise weiblich konnotiert sind, sei es sowas wie Pflege, sowas wie im medizinischen Bereich, überall gibt es Gender Pay Gaps. Und ja, das ist Fakt, und ich rege mich immer grundsätzlich darüber auf, dass auch diese Diskussion versucht wird abzumildern und zu sagen, ja, aber wenn man sich wirklich jetzt die Zahlen anguckt von gleichqualifizierte Frau versus gleichqualifizierter Mann, dann ist doch der bereinigte Gender Pay Gap, der sogenannte, das nennt sich dann so, wirklich nur noch 6%. Und dann denke ich mir so, ja, theoretisch schon, aber erstens sind 6% am Ende eines Lebens einer Frau, auch das kann man aufdröseln, nach irgendwie 40 Jahren Berufsleben immer noch in etwa 120.000 Euro, die sie weniger verdient haben wird. Und das ist dann so, ja okay, dann klingen 6% doch gar nicht mehr so klein. Aber es ist auch die Frage, wie sinnvoll es ist, wenn man weiß, der Gender Pay Gap hängt unmittelbar mit dem Gender Care Gap zusammen. Also unmittelbar damit, dass Frauen Kinder kriegen oder eigentlich kriegen ja, ne, wenn wir im heterosexuellen Kontext denken, Frauen und Männer normalerweise Kinder. Aber komischerweise sind es immer die Frauen, die dafür bestraft werden. Und wenn das die Gründe sind, dass Frauen reduzieren, in Teilzeit gehen, aufgrund von Care-Arbeit für Kinder, aufgrund von Care-Arbeit für ihre alten Eltern, die vielleicht pflegebedürftig sind, dass man genau diese Gründe dann beim bereinigten Gender Pay Gap rausnimmt und sagt, guck mal, aber der bereinigte Gender Pay Gap liegt doch nur bei 6%. Wo ich mir denke, ja, aber die Gründe für den Gender Pay Gap sind ja genau die, die du gerade aus dieser Rechnung rausgenommen hast. Dann musst du dich auch nicht wundern, dass dann aus dieser Rechnung diese Gründe nicht mehr stattfinden und ein Gender Pay Gap kleiner wird. Und worüber wir uns eigentlich unterhalten sollten, sind nicht, was ist jetzt der echte Gender Pay Gap? Diese 18%, die aktuell, ne, branchenübergreifend sind, oder diese 6% bereinigt, sondern die Debatte, die wir führen sollten, ist, sind diese 18% Gender Pay Gap überhaupt die realistische Lücke? Oder müssten wir uns nicht viel eher damit beschäftigen, was am Ende des Erwerbslebens Frauen blüht? Denn da wartet auch der Gender Pay Gap, nur heißt er dann Gender Pension Gap, also Pension, Rente, die Rentenlücke. Und die liegt je nach Berechnung und je nach Studie nicht bei 18%, sondern bei etwa 40-50%. Das heißt bei der Hälfte. Und da sind mehrere ÖkonomInnen mittlerweile so weit und sagen, wir führen die Debatte falsch herum. Wir sollten uns lieber darüber unterhalten, weil das ist die echte Lücke, die Frauen, meist Frauen, am Ende ihres Erwerbslebens blüht.
Was erleben Sie denn, wenn Sie mit diesen Fakten und Zahlen PolitikerInnen treffen, wenn Sie vor CEOs sprechen, wenn Sie für Vorträge in Firmen eingeladen werden? Wer schiebt da wem sozusagen den schwarzen Peter zu und wer fühlt sich auch ein bisschen verantwortlich?
Ja, verantwortlich will sich natürlich niemand fühlen, das ist ja wie so oft. Es kommt darauf an, vor wem ich spreche. Wenn im Publikum Betroffene sind, ne, auf so Frauenversammlungen oder Frauennetzwerken, kriege ich sehr viel Zuspruch und sehr viel so, ja, und das stimmt, und unsere PersonalerInnen, unsere HR-Abteilung, unsere CEOs müssen sich das mal anhören. Spreche ich dann aber vor den PersonalerInnen, vor den CEOs und so weiter, kommt dann oft, ja, wir haben das auch schon festgestellt, dass bei uns in der Führung so wenig Frauen sind, aber diese Frauen bewerben sich halt einfach nicht bei uns, Frau Zykunow. Und mehr als die Stelle explizit an sie auszuschreiben, mehr können wir halt auch nicht machen. Frauen müssen sich halt einfach mal mehr trauen. Und da sage ich dann so.
Okay, da geht das Rad wieder von vorne los.
Genau. Bei diesem Frauen müssen sich einfach mehr trauen, kann ich dann wieder verweisen auf das, worüber wir vorhin gesprochen haben. Es ist sehr schwer, von Generationen von Frauen, die quasi geschult werden mit dem Gender Confidence Gap, und dann zu sagen, bewirb dich doch einfach, trau dich doch einfach. Das ist natürlich sehr, sehr schwer. Und zweitens ist es auch nicht genug, wenn CEOs in Unternehmen sagen, naja, wir haben jetzt explizit an Frauen ausgeschrieben in der Stellenausschreibung, jetzt legen wir die Hände in den Schoß und warten mal, bis uns Frauen die Bude einrennen. So funktioniert das halt nicht. Das gehört auch sowas dazu, wie zu gucken, haben wir beispielsweise Teilzeit auch für unsere Führungskräfte ermöglicht? Haben wir beispielsweise auch Jobsharing auf Führungsebene ermöglicht? Wir wissen aus Untersuchungen, dass es nur mal Frauen sind, die doppelt so viel Care-Arbeit leisten. Sie werden die jetzt also nicht sozusagen komplett liegen lassen und sagen, yes, ich kletter jetzt diese Karriereleiter empor. Wenn wir Frauen das ermöglichen wollen, dann müssen wir ihre Lebenswelt mitbedenken und das ist Care-Arbeit. Das heißt, ermöglichen wir Führung mit Jobsharing, ermöglichen wir Führung in Teilzeit. Gleichzeitig, wenn wir von Frauen erwarten, dass sie ihre Care-Arbeit reduzieren, um Karriereleitern zu erklimmen, dann muss sich ja jemand zu Hause um diese Care-Arbeit kümmern, wenn in heterosexuellen Beziehungen müssten es Partner, Männer, Ehemänner sein. Das heißt, wir müssten in unserem Unternehmen auch gucken, ermöglichen wir auch Vätern, unseren männlichen Führungskräften, männlichen Mitarbeitern eigentlich auch Care-Arbeit? Ermöglichen wir ihnen Elternzeiten? Sprechen wir sie explizit darauf an, dass sie doch bitte in Elternzeit gehen sollten, damit vielleicht auch die weiblichen Kolleginnen sehen, oh, okay, krass, der männliche Kollege geht in Elternzeit. Das heißt, wenn er das in meinem Unternehmen macht, vielleicht kann ich dann meinem eigenen Mann zu Hause auch sagen, guck mal, dann geh du doch bitte auch mal in Elternzeit. Dann kann ich als Frau früher aus der Elternzeit zurück und dann diese Karriereleitern erklimmen.
Also erschütternd ist für mich, dass wir das alles schon so lange wissen.
Ja.
Und ja, lassen Sie uns über Positivbeispiele sprechen, aber auch die kommen derzeit ja häufig erstens aus dem Ausland und zweitens auf dem Weg der Klage zu uns.
Ja. Stichwort Klage ist eine sehr gute Klage. Die Bundesregierung versucht ja schon seit 3 Jahren, die eigentlich im Koalitionsvertrag versprochene Familienstartzeit durchzubringen und schafft es nicht, dass 2 Wochen nach der Geburt eines Kindes dem Partner oder der Partnerin, der Mutter, dass diese Partner, Partnerin wenigstens 2 Wochen nach der Geburt auch mit zu Hause bleiben kann, obwohl diese 2 Wochen nicht reichen, weil das Wochenbett geht 4 bis 6 Wochen und viele Frauen erleben auch postpartale Depressionen. Das heißt, ne, man muss da sein. Es gibt Untersuchungen, die belegen, dass die Wahrscheinlichkeit höher wird, wenn Frauen mit Baby allein zu Hause gelassen werden für postpartale Depressionen. Wenigstens diese 2 Wochen diesem Partnern das zu ermöglichen, bei weiterhin voller Bezahlung. Das ist versprochen worden. Es ist die Frage, ob es in dieser Legislaturperiode noch kommt. Es gibt Unternehmen, die mittlerweile gesagt haben, in Deutschland, ich pfeife da drauf, Bundesregierung, wir haben mittlerweile einen Fachkräftemangel. Wir wollen die Mütter halten, dass sie bald zurückkommen. Wir wollen die Väter halten, dass sie bald zurückkommen. Und wir wollen, dass viele andere junge Leute, junge ExpertInnen davon hören, wie familienfreundlich wir sind. Wir wollen diese Leute anlocken. Also gibt es Unternehmen wie Henkel beispielsweise, als börsennotiertes Unternehmen, was jetzt gesagt hat, wir führen die Familienstartzeit ein. Wir warten nicht auf die Bundesregierung. Und wir machen sie nicht nur 2 Wochen, sondern wir machen sie die vollen 6. 6 Wochen kann der Partner aber weiterhin vollem Gehalt in Elternzeit gehen und dann zurückkommen. Und wir freuen uns auf diese Leute. Ne? Und warum Klage? Weil jetzt das erste Mal, weil die Familienstartzeit nicht kommt, ein Vater geklagt hat, dafür, dass er eigentlich geplant hat, in Familienstartzeit gehen zu können, weil es ihm versprochen wurde. Jetzt kommt die Regierung nicht zu Potte, also will er sie daraufhin verklagen. Finde ich sehr, sehr interessant. Wir werden sehen, was daraus passiert. Aber es gibt Unternehmen, die gehen auch andere Schritte. Die sagen Dinge wie, hey, betriebsinterne Kitas, eigentlich ein alter Hut, aber es bringt extrem viel in einem Land, wo 400.000 Kita-Plätze fehlen. Und wenn ich überlege, wohin gehe ich, was sollte mein nächster Arbeitgeber sein, macht das natürlich einen Riesenunterschied. Oder es gibt Unternehmen, die sagen, wir bezahlen euch Putzhilfen für zu Hause. Wir bezahlen euch Abholdienste für eure Kinder, damit ihr nicht hetzen müsst zur Kita und dann wieder zurück, weil die Kita mal wieder früher Schluss gemacht hat oder die Schule mal wieder ausfällt, weil wir auch ne 100.000 Lehrkräfte haben, die uns fehlen. Also das sind alles diese bezahlte Care-Arbeit durch das Hintertürchen, was ich vorhin angesprochen habe, die Unternehmen, wenn sie ihre Mitarbeitenden halten wollen, im Kampf um sie beim Fachkräftemangel, die sie mehr und mehr jetzt herausbringen. Und ich bin sehr froh, dass das so ist. Und ich glaube, dass der Fachkräftemangel, ich bin davon überzeugt, dass der Fachkräftemangel hier sehr, sehr viel uns in die Hände spielen wird. Und mit uns meine ich sozusagen feministische Strömungen in die Hände spielen wird, weil Unternehmen mehr und mehr verstehen werden, wir können auf Mitarbeitende, die Care-Verantwortung haben, und das sind meist Frauen, wir können auf diese Mitarbeitenden nicht verzichten. Wir müssen irgendwas tun, um sie anzulocken. Und damit müssen wir familienfreundlicher werden.
Sagt Alexandra Zykunow, Journalistin, Autorin, Brigitte-Redakteurin, zum Thema Gleichberechtigung und zu den diversen Gender Gaps in Deutschland anlässlich des Tags der Arbeit. Danke sehr für das Gespräch.
Vielen Dank.
Das wir in der vergangenen Woche aufgezeichnet haben. Nach uns empfehle ich sehr die Sendung Kultur heute. Und am Mikrofon der Kulturfragen verabschiedet sich Karin Fischer.